Ich erzähle euch eine Geschichte und ich erzähle sie ein bisschen auf mehrere Etappen, weil es ein bisschen geht. Zwischendurch wird uns der Posaunenchor auch Musik spielen. Er sitzt da in seinem Haus am Meer und das muss man sich jetzt ein bisschen vorstellen, wie wenn man so einen schönen Meerblick hätte. Da sitzt er da in Caesarea, direkt am Mittelmeer, kann aufs Meer rausschauen. Es ist 3 Uhr nachmittags. Der römische Hauptmann Cornelius guckt ein bisschen verdutzt aus der Wäsche an diesem Nachmittag. Oder aus seiner Rüstung oder je nachdem, was er gerade so anhat als Hauptmann. Denn er hat in diesem Moment an 3 Uhr nachmittags eine Vision. Er sieht einen Mann, einen Engel zu ihm kommen. Der redet ihn sogar mit Namen an. Der sagt zu ihm, Cornelius. Der kennt ihn also. Und der Cornelius erschrickt und fragt, was ist denn das? Aber der Engel sagt ihm etwas Nettes. Der Engel sagt nämlich, Gott hat das alles gesehen, was du gegeben hast. Du bist ein Römer, der auch an die Juden viel gibt, viel Almosen gegeben hat. Gott hat deine Gebete gehört, denn du bist offensichtlich ein Römer, der auch an Gott, zu dem Gott der Juden gebetet hat. Er hat es gehört, obwohl du kein Jude bist. Er hat dich gesehen und wahrgenommen. Cornelius war einer von diesen Römern, der zwar fremd war, der aber durchaus religiös war und der Interesse hatte an dem, was die Juden in diesem Land glauben, wo man ihn hingeschickt hat. Und da sagt der Engel jetzt zu ihm und redet weiter: Ich habe einen Auftrag für dich, Cornelius. Nimm ein paar von deinen Männern und schick die nach Joppe. Zu einem Mann, der heißt Simon Petrus und der wohnt dort gerade in einem Haus bei einem anderen Simon, einem Gerber. Dort am Meer in Joppe, dort wohnt er. Dort sollen die ihn aufsuchen, dort schickt ihn hin und bitte ihn, dass er zu dir kommt. Joppe, das ist ganz nah beim heutigen Tel Aviv. Ich habe mal geguckt, Google Maps sagt, zu Fuß braucht man von Caesarea nach Joppe ungefähr 14 Stunden ohne Pause. Also schon ordentlicher Fußmarsch, schön am Mittelmeer entlang, hat wahrscheinlich eine tolle Aussicht. Kann man ja mal probieren irgendwann, wenn man mal Urlaub machen möchte. Aber es ist schon ein anstrengender Lauf, 14 Stunden. Dazu macht man ja noch Pause. Wahrscheinlich waren die Wege damals auch nicht so einfach und das Schuhwerk, also man ist schon unterwegs. Auf diesen Weg schickt jetzt Cornelius seine Männer. Er sucht sich zwei von seinen Knechten aus und dazu noch einen Soldaten. Und die drei schickt er los, Richtung Joppe. Er erzählt ihnen seine Vision, sein Gesicht, das, was er vom Engel gesehen hat. Er erzählt ihnen auch, dass er ein bisschen verdutzt reagiert hat. Also wie man halt guckt, wenn man so einen Engel gesehen hat. Wie guckt ihr, wenn man so einen Engel sieht? Macht man schön ein Gesicht, wie wenn ihr einen Engel sehen würdet, gerade mal. Ja. Manche gucken ein bisschen überrascht vielleicht, bei manchen macht es auch gar keinen Unterschied so richtig. Also man guckt so ein bisschen überrascht meistens, wenn man denkt, oh, jetzt ist ein Engel da. Das erzählt er ihnen und sagt, das hat mich schon geschwind aus der Bahn geworfen, was ich da gesehen habe, aber ich habe diesen Auftrag bekommen vom Engel, also geht ihr mal bitte los nach Joppe und holt mir diesen Simon. Und gleich danach geht es dann weiter. Der nächste Tag. Die Männer sind unterwegs, sie haben irgendwo übernachtet, sie sind unterwegs Richtung Joppe, sie sind schon ganz schön weit. Es ist nicht mehr weit, bis sie da sind. Es ist 12 Uhr nachmittags. Und jetzt um diese Mittagszeit sitzt dort in Joppe der Petrus auf dem Dach, um zu beten, weil er das immer macht um 12 Uhr nachmittags. Das ist gewöhnt, er macht seine übliche Gebetszeit. Und weil es Mittag ist, knurrt auch sein Magen schon ein bisschen. Der hat Hunger. Aber er zieht natürlich diese Gebetszeit durch, weil man pflichtbewusst ist und das macht man natürlich noch, bevor es was zu essen gibt. Aber wie er da so sitzt und betet, da wird, wenn er weiß, es wird unten ein Essen für ihn vorbereitet, da geht auf einmal der Himmel über ihm auf und er sieht ein Tuch herunterkommen. Und auch der Petrus guckt erst mal verdutzt. Jetzt guckt mal so verdutzt, wie wenn ihr ein Tuch vom Himmel runterkommen sehen würdet. Ja, das ist schon mehr Erstaunen, sehe ich da. Bisschen verdattert, ja. Was passiert hier? Er hat eine Vision, er sieht dieses Tuch da runterkommen, ein Tuch, das wie an vier Ecken gehalten ist, bisschen wie aufgehängt vielleicht im Himmel und es kommt immer weiter runter, immer näher, so weit, bis er dann irgendwann reingucken kann, was denn in diesem Tuch da drin ist, was da sich da drin befindet. Und er schaut rein und entdeckt da drin alle möglichen Tiere. Vögel sind da drin, Schlangen sind da drin, dazu noch einige vierfüßige Tiere sind da drin und dann hört er eine Stimme. Petrus, schlachte die Tiere und ess sie. Er hat ja Hunger. Und eigentlich würde er am allerliebsten jetzt was davon essen. Aber er weiß ganz genau, alles das, was in diesem Tuch drin ist, das darf er nicht essen. Das ist verboten zu essen. Das verbietet ihm das jüdische Gesetz. Das darf er auf keinen Fall. Deshalb sagt er, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich habe zwar Hunger und mein Magen soll knurren, aber ich schlachte doch das nicht. Das ist verboten. Das darf man nicht. Wenn Gott das sagt, sagt diese Stimme, hör mal her, Petrus, wenn ich das sage, dass es rein ist, dann sag du doch nicht, dass es unrein ist. Wenn ich sage, dass es erlaubt ist, dann sag du doch nicht, dass es verboten ist. Das ist mal eine Schelle, die der Petrus da kassiert. Das sitzt. Vielleicht guckt er jetzt noch erstaunter, dass Gott ihn maßregelt. Aber Petrus bleibt gesetzestreu. Er bleibt so, wie er es gewohnt ist und wie er es gelernt hat. Und dann wiederholt sich das Ganze. Nochmal die Aufforderung. Petrus, jetzt nimm doch endlich das, was da drin ist, schlachte und iss. Und Petrus sagt, das kann ich nicht machen. Das ist verboten, das ist nicht erlaubt. Und Gott sagt, aber ich erlaub's doch. Und das Ganze spielt sich noch ein drittes Mal ab. Nimm und iss das, was ich dir da gegeben habe. Und Petrus sagt nicht, das geht nicht. Ich kann doch nicht das Gesetz brechen. Und Gott sagt, aber ich erlaub's, ich hab's doch für rein erklärt. Und dann verschwindet dieses Tuch wieder, geht wieder in den Himmel zurück und Petrus bleibt ratlos dreinschauend da sitzen. Könnte man einen ratlosen Blick auflegen? Ja, jeder, der es gerade probiert, so ungefähr guckt der Petrus vielleicht. Was war jetzt das? Was soll ich jetzt mit dem anfangen? Was soll man das sagen? Wir hören gleich, wie es weitergeht. Der eine sitzt verwundert mit verdatteltem Blick in Caesarea, mit seinem Meerblick und weiß nicht so richtig, was er damit anfangen soll, was ihm der Engel da gesagt hat. Er hat ja nicht wirklich Informationen gekriegt, warum er diesen Petrus daher bestellen soll. Und so wartet er jetzt einfach mit Fragezeichen im Gesicht, was da passiert. Der andere sitzt auch mit verwundertem Blick auf seinem Hausdach. Ihm knurrt immer noch der Magen und er weiß nicht so richtig, was er mit dieser Vision anfangen soll. Dreimal aufgefordert zu werden, dass er da essen soll. Dreimal hat er Nein gesagt. Vielleicht überlegt sich der Petrus in diesem Moment, dass er auch dreimal den Jesus verleugnet hat. Vielleicht fällt ihm auch ein, dass er danach, als er dem Auferstandenen begegnet ist, dass der ihn dreimal gefragt hat, hast du mich lieb? Und dass er dann dreimal ihm den Auftrag gegeben hat, weide meine Schafe. Das hat Petrus doch alles erst erlebt. Immer dieses dreimal und jetzt wieder. Jetzt hockt er auf seinem Dach und dreimal wird er von Gott aufgefordert, nimm und iss. Und dreimal hat er sich gewehrt. Ganz ähnlich wie da, wo er Jesus verleugnet hat, dreimal sagt ihm Gott, das, was ich für rein erkläre, das erklär du doch nicht für unrein. Vielleicht grübelt er noch. Und als er gerade noch so grübelt, da kommt einer rauf aufs Dach und sagt ihm, hey, da unten sind drei Leute. Die wollen, dass du mitkommst. Die fragen nach dir. Wieder drei. Das muss doch irgendwas miteinander zu tun haben. Irgendwie ist das alles ziemlich skurril, ziemlich fragwürdig. Was soll das denn alles? Er hört sich an, was diese drei Männer, die da aus Caesarea gekommen sind, zu sagen haben. Und die erzählen ihm, sie sollen ihn mitnehmen und nach Caesarea bringen. 14 Stunden Fußmarsch oder vielleicht noch ein bisschen länger mit Übernachtung wieder zurück. Das ist eine ganz schöne Strecke. Deshalb sagt der Petrus erstmal, jetzt übernachtet erstmal bei uns hier. Das schaffen wir heute sowieso nicht mehr. Er lädt sie ein, er lädt sie in das Haus ein, das gar nicht seins ist, aber offensichtlich darf er da auch Leute einladen. Und da übernachten sie dann eine Nacht. Und am nächsten Tag brechen sie auf. Die drei Männer, der Petrus und dann nehmen sie noch ein paar Freunde aus Joppe mit, aus der Gemeinde dort, ein paar, die Christen geworden sind. 6 Stück kommen mit. Also ein richtig schöner Wanderclub. 10 Männer machen sich auf den Weg, so ähnlich wie am Vatertag, zieht man dann durchs Land oder wie beim Albverein, wenn man so als Männergruppe dadurch sich auf den Weg macht. Und es geht los Richtung Norden in Israel. Alle ein bisschen mit dem fragenden Gesicht, was das denn eigentlich soll, was sie da erwartet, was das denn für Aufträge sind, die sie da gehört haben. Ich finde es schon spannend in dieser Geschichte, diese Verwirrung, dass es das nicht alles von vornherein erklärt wird, was sie tun sollen, sondern dass sie alle irgendwie sich mal darauf einlassen müssen und nicht genau wissen, was passiert. Geht es euch manchmal auch so, dass man verwirrt ist? Wer ist ab und zu mal verwirrt? Das frage ich einfach mal. Okay, wenn jetzt jemand nett gestrickt hat, dann wäre schon ziemlich erstaunlich. Es gibt natürlich unterschiedliche Gründe, warum man so verwirrt ist. Warum seid ihr so verwirrt manchmal? Gibt es so Situationen, wo ihr denkt, jetzt bin ich völlig verdattelt? Also mir geht es manchmal so, wenn man irgendwie in der Keller runtergeht zum Beispiel und dann steht man unter und weiß nicht mehr, warum man da eigentlich runtergegangen ist. Was habe ich jetzt hier eigentlich Welle? Ja? Man war im Gedanke irgendwo ganz woanders und fragt sich dann, was mache ich jetzt eigentlich? So ähnlich stelle ich mir das vor, ja, beim Cornelius und beim Petrus. Was soll das eigentlich alles? Vielleicht habt ihr noch viel schönere und andere Situationen, wo ihr verwirrt seid. Vielleicht auch, wo euch jemand zu wenig Information gäbe hat. Ja? Wenn der Ehepartner vielleicht einfach was gesagt hat und du verstehst nicht, was das jetzt soll oder was der Auftrag ist. Oder was der Chef hat vielleicht im Geschäft gesagt, du sollst was machen, aber du weißt gar nicht, was du jetzt eigentlich tun sollst. Man ist manchmal verwirrt, manchmal verdattelt. Das kennen wir alle auch. So ein bisschen die Zerstreutheit. In dieser Geschichte kommt es eben auch vor, diese Verwirrung. Da wird einer an den Ort geschickt, wo er gar nicht weiß, was er da soll. Der Petrus soll einfach mitgehen. Vielleicht hast du es auch schon erlebt, dass du mal an einen Ort geschickt worden bist, wo du nicht wusstest, warum sollst du eigentlich hin. Weil es dein Chef dir gesagt hat, weil es beruflich halt so angeordnet war. Mir ging es auch so. Ich bin ja auch hierher gekommen, weil wegen dem Beruf. Wusste man auch nicht unbedingt, was das alles mit sich bringt. Muss man sich auch darauf einlassen. Oder vielleicht geht es dir manchmal ganz ähnlich, so wie dem Cornelius, dass der sagt, du wirst zu einem Menschen geschickt und du weißt gar nicht, warum eigentlich. Manchmal wird man auch zu Menschen geschickt und fragt sich, warum eigentlich? Also ich mache das manchmal zum Beispiel so, wenn ich in Urlaub fahre, nicht so arg weit, dann nehme ich meistens Mitfahrer mit in meinem Auto. Wenn man irgendwo unterwegs ist, ist es ja geschickt, da darf man kann man irgendwelche Leute mit einladen, gibt es ja diese Portale. Und das sind manchmal Leute, wo ich denke, ja, zu denen wird man jetzt geschickt und ich weiß gar nicht, warum die sich jetzt da anmeldet, aber es sind meistens die tollsten Gespräche, wenn man da unterwegs ist. Das ist total eine tolle Sache. Kann ich nur empfehlen, ja. Fremde Leute, ein Stück Leute mal mitnehmen, das wird meistens sehr persönlich. Und wenn man dann sagt, dass man Pfarrer ist, dann wird's auch noch sehr, da geht es auch noch gleich um Religion und so. Ist super. Also die beste missionarische Gespräche habe ich in meinem Auto geführt, weil da kann man ja auch nicht fliehen, da fährt man dann miteinander eine Weile. Und es sind fremde Menschen, die man nachher nicht mehr kennt, mit denen man gar nicht mehr begegnet. Aber im Nachhinein habe ich mich schon manchmal gefragt, warum bin ich jetzt ausgerechnet zu denen geschickt worden oder die zu mir? Ja? Das war nicht absehbar, hat sich so ergeben und sich was total Wertvolles daraus entstanden, aber am Anfang war es überhaupt nicht klar. Manchmal ist es so, dass es nicht klar ist, warum man zueinander geschickt wird. So geht es den Petrus und so geht es den Cornelius ja irgendwie beiden gleichermaßen. Die Männer laufen also wieder nach Caesarea und kommen dann einen Tag später, sie haben auch noch mal eine Übernachtung gemacht, kommen sie an. Und dort wartet Cornelius schon auf die Männer. Er wartet auf den Petrus und dann ist es gespannt. Da stehen da zwei Männer sich gegenüber, die beide so ein bisschen verdutzt sind, beide nicht so richtig wissen, was das soll, was sie da gesehen haben, aber sie wissen beide, Gott hat uns irgendwas mitgegeben, ja. Den einen hat ein Engel geschickt, dem anderen eine Vision gegeben. Was soll da jetzt draus werden? Zwei verdatterte Männer, deren Verwirrung sich auflöst, als sie anfangen, sich ihre Geschichte zu erzählen. Cornelius erzählt dem Petrus von der Engelsvision, von dem Engel, der ihm gesagt hat, hol diesen Petrus und hör ihm zu. Und als der Petrus das hört, da versteht er auch, was die Vision mit dem Tuch ihm sagen sollte, nämlich, dass er da hingehen soll, wo er eigentlich nie hingegangen wäre, in ein Haus von einem römischen Hauptmann, von einem Heiden, das macht man als Jude nicht. Aber jetzt versteht er, ich werde in das gerufen, was ich eigentlich nicht für richtig halte, was ich eigentlich für verboten halte, aber wenn Gott es als richtig erklärt, als in Ordnung erklärt und mich dahin schickt, dann ist es richtig und gut, dann soll ich es auch tun. Die beiden verstehen, was Gott damit wollte, als sie sich voneinander erzählen. Vielleicht ist es manchmal ganz gut, wenn wir voneinander erzählen, was wir so mit Gott erleben, weil wir dann vielleicht besser verstehen, was er damit vorhat. Ich stelle mir vor, dass es für Gott schon ein bisschen wie eine Komödie anzugucken ist, wenn der jetzt dem einen Engel geschickt hat und dem anderen die Vision und dann mal so lächelnd abwartet, bis sich das Ganze auflöst. Die Geschichte geht aber noch ein bisschen weiter, denn, und das lese ich euch jetzt vor, das kann man quasi wie ein Predigtext hören, in der Apostelgeschichte 10 steht es, in 44 bis 48, denn jetzt geht die Geschichte nämlich so weiter. Petrus spricht zu den Männern, die da sitzen. Das sind nämlich das ganze Haus voll in Caesarea. Der Cornelius hat seine ganze Verwandtschaft eingeladen. Da ist das ganze Haus voll. Und er spricht und erzählt von Jesus, von den Ereignissen, die er mit ihm erlebt hat. Und dann heißt es da, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet. Da kam der Heilige Geist auf alle, die zuhörten. Die jüdischen Christen, die mit Petrus mitgekommen waren, konnten es nicht fassen, dass Gott auch den Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten, wie diese in fremden Sprachen redeten und Gott lobten. Da wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, wer könnte ihnen jetzt noch die Taufe verweigern, wo sie genau wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ließ alle auf den Namen von Jesus Christus taufen. Danach baten sie Petrus, er möge noch einige Tage bei ihnen bleiben. Das ist doch irgendwie witzig. Jetzt hat sich für Cornelius und für Petrus die Verwirrung gerade aufgelöst. Die wissen jetzt, was sie mit ihrer Vision, was sie mit dem, was Gott ihnen sagt, anfangen können. Und im gleichen Moment werden andere verwirrt. Nämlich die sechs, die aus Joppe mitgelaufen sind und die jetzt erleben, wie die ganzen Nichtjuden, die ganzen Heiden im Haus von Cornelius auf einmal Gott loben und auch noch in anderen Sprachen und ganz offensichtlich den Heiligen Geist bekommen haben. Das können sie erst mal gar nicht fassen, genauso wenig wie Petrus das bei seinem Tuch fassen konnte. Das ist nicht erlaubt, das kann man nicht denken, dass Gott den Heiligen Geist an Nichtjuden schenkt. Die sind völlig perplex. Jetzt gucken die perplex. Jetzt könnt ihr nochmal so ein perplexes Gesicht machen, wie die Leute, die aus Joppe mitgekommen sind. Jetzt sind nämlich die völlig überrascht sind und die mit der Verwirrung zu kämpfen haben. Das passt nicht in ihr System. Das passt nicht in ihr Denken, was sie da erleben. Dabei eigentlich, wenn wir es ganz richtig angucken, passt ihr Denken nicht in das System vom Heiligen Geist. Ihr Denken war seither einfach begrenzt. Ihre Vorstellung war viel enger als das, was der Heilige Geist tut. Die müssen verwirrt werden, damit sich ihre Sicht weitet. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute gar nicht mehr mitgeben als das, dass man in dieser Geschichte echt schön feststellen kann, da wo der Heilige Geist wirkt, da löst vielleicht erstmal Verwirrung aus. Es kann durchaus sein, dass er Dinge tut, die man nicht so gleich einfach so verstehen kann. Da wundert man sich vielleicht einfach mal ein bisschen oder ist vielleicht verdutzt. Vielleicht wehrt man sich sogar dagegen und sagt, das kann doch gar nicht sein, darf doch nicht möglich sein. Und ist verwirrt. So wie wir halt manchmal verwirrt sind. Das ist jetzt allerdings ein bisschen anderes Verwirrtsein, als wenn ich in den Keller gehe und nicht mehr genau weiß, was ich da gemacht habe. Also es gibt ja ein Verwirrtsein von meiner eigenen Zerstreuung, ja, oder vielleicht kommt es irgendwann mit dem Alter auch ein bisschen mehr, wer weiß. Aber es gibt, das stelle ich jetzt mal daneben, vielleicht auch eine Verwirrung durch den Heiligen Geist. Und es ist vielleicht eine ganz heilsame Verwirrung, eine ganz gute Verwirrung. Vielleicht ist es sogar wichtig, dass wir manchmal verdutzt sind, was Gott da so macht. Einfach nur, weil wir dann verstehen, dass er Dinge tut, die wir nicht erwartet hätten. Dass unsere Erwartung vielleicht viel zu klein ist. Ratlos zu sein angesichts dessen, was Gott tut, kann manchmal einem den Blick öffnen, dass Gott ganz anders ist, als wir meinen oder als wir es kennengelernt haben oder als wir es gedacht haben. Und das Gott zuzugestehen, das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich sage euch heute Morgen nicht viel mehr als das, aber ich gebe euch damit eine Herausforderung mit, weil das heißt nämlich, Gott kann Dinge tun, wo man sich erstmal denkt, oje, oje, geht das überhaupt? Darf der das? Macht er das? Passt es zu Gott? Das bedeutet ja, dass Gott uns überraschen darf, aber das muss man ihm erstmal zugestehen. Wir haben dieses Jahr so eine schöne Jahreslosung, vielleicht habt ihr die noch im Kopf, auch wenn das Jahr schon halb rum ist. Wer weiß denn, was die Jahreslosung ist? Jetzt kann man glänzen, wenn man die Jahreslosung gelernt hat. Sagt's mal, Clint. Prüft alles und das Gute behaltet. Genau, das erinnert ihr uns ein bisschen dran. Ja, wir müssen schon genau hingucken, prüfen, was da so passiert. Prüfen ist wichtig, auch wenn wir verdattelt sind und auch wenn wir vielleicht überrascht sind von Gott. Dann ist schon gut, dass man prüft und dass man auch nachfragt, kann das jetzt wirklich von Gott sein? Kann das ein Wirken des Heiligen Geistes sein? Oder ist vielleicht meine eigene Zerstreutheit? Oder ist vielleicht was ganz anderes? Aber man kann dieses prüft alles und das Gute behaltet auch so lesen, dass man sagt, wir prüfen wirklich mal alles. Also wir schließen nicht von vornherein einfach mal Dinge aus und sagen, das kann auf gar keinen Fall was mit Gott zu tun haben, sondern wir prüfen es dann eben. Wir fragen Gott auch. Wir fragen auch den Heiligen Geist, ob er es tut. Wir gucken genau hin. Wir lassen uns überraschen, dass er Dinge tut, die wir vielleicht vorher nicht gedacht hätten. Vielleicht ist auch das Pfingsten, dass man sich überraschen lässt und mit dieser Überraschung umgeht, dass man fragt, Gott, kann das sein, dass du Dinge machst, die ich vielleicht gar nicht erwartet hätte? Kann es sein, dass du den Heiligen Geist einem gibst, wo ich gedacht habe, für den ist der Heilige Geist doch niemals da. Der findet doch nie zum Glauben. Dann öffnet es ja auf einmal Möglichkeiten. Dann kann es sein, dass der zum Glauben findet, aus deiner Verwandtschaft, von dem du am wenigsten denkst, dass der das jemals erleben wird. Dann kann es sein, dass der zum Glauben findet, für den du schon seit Jahrzehnten betest und du hast eigentlich schon lange aufgehört. Aber wenn Gott uns überraschen kann, dann ist das durchaus möglich. Pfingsten zeigt, dass es manchmal Überraschendes gibt, was Gott tut. Ist schon witzig, wenn der Petrus jetzt versucht, Gott zu verteidigen gegenüber den sechs, die da verdattelt dastehen und die sagen, wie kann es denn sein, dass Heiden den Heiligen Geist bekommen? Er erinnert sie nämlich in dem Moment dran und sagt, hey, die haben doch den Heiligen Geist genauso wie wir. Erinnert euch doch mal dran, wie es bei uns am Pfingsttag war. Als es war mit dem Brausen im Haus und mit den Feuerzungen und mit den verschiedenen Sprachen, die wir sprechen konnten, da gab es auch ein paar, die draußen standen und die haben gesagt, sind die schon betrunken? um 9 Uhr morgens. Das steht da in der Pfingstgeschichte. Ja, dass manche so verwirrt waren, dass sie gesagt haben, es kann nur sein, dass die schon getrunken haben. Das kann einfach nicht anders sein. Die gab es da auch schon. Lasst euch verwirren und lasst euch das Gottes zu, dass er das tun kann, was wir erlebt haben, auch für andere. Erinnert euch doch daran. Witzig ist, diese Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Nachdem die 6 Männer das verstehen und sagen, ja, genau, die haben den Heiligen Geist erlebt wie wir, sind sie genauso begeistert und tragen das weiter zurück zu den anderen, die Christen geworden sind. Und es spricht sich rum im Land. Und irgendwann kommt diese Botschaft auch in Jerusalem an. Und dort erzählt man sich auch in der Gemeinde, der Petrus ist da hingegangen zu den Heiden und auf einmal ist der Heilige Geist gekommen und dann haben Leute den Heiligen Geist bekommen und sich taufen lassen, von dem, was nie erwartet hätte. Und die Reaktion in Jerusalem, jetzt dürft ihr dreimal raten, wie die reagieren. Was ist da die Reaktion in Jerusalem? Verwirrt, genau. Die sagen, das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Wir müssen den Petrus mal einbestellen und ihm mal sagen, wo er hingehen darf und wo er nicht hingehen darf. Und so machen sie es dann auch. Und der Petrus kommt nach Jerusalem. Und was macht er dort? Er erzählt ihnen die ganze Geschichte. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 11, einfach im nächsten Kapitel. Da kommt das Ganze nochmal. Alles, was der Cornelius erlebt hat, da kommt das, was der Petrus erlebt hat, wie sie nach Caesarea gegangen sind, wie die Männer da, die 6 Männer, die mitgekommen sind, verwirrt waren und wie sie die getauft haben. Und als die Leute in Jerusalem das hören, dürft ihr auch dreimal raten, wie die dann reagieren? Die sind begeistert und sagen, Wahnsinn, was Gott tut. Die lernen Gott nochmal neu kennen, weil sie sich von ihm überraschen lassen. Und auch da sagt der Petrus, erinnert euch doch dran, wie es euch ging, dass euch der Heilige Geist auch gegeben worden ist, geschenkt worden ist, so wie jetzt den Heiden geschenkt worden ist. Vielleicht dürfen wir das Gott zutrauen. Vielleicht können wir das von heute mitnehmen, dass Pfingsten auch heißt, Gott darf uns überraschen. Natürlich, prüfen auf jeden Fall, aber durchaus auch beim Prüfen Gott zugestehen, dass er Dinge tun kann, die ich vielleicht nicht schon immer für möglich gehalten habe. Deshalb, wenn du das nächste Mal verwirrt bist, nicht auf der Kellertreppe, aber vielleicht bei irgendwas, was du erlebst, bei einer Person oder bei einem Erlebnis, wo du sagst, wie soll ich das bitte einsortieren? Und es kommt bestimmt im Leben, so eine Verwirrung. Dann freu dich drüber. Denn diese Verwirrung kann was total Wertvolles für dich sein, wenn du daran Gottes Wirken entdecken kannst. Die Momente der Ratlosigkeit und der Konfusion können uns helfen, dass unser Zutrauen in Gott wächst. Dass unser Horizont größer wird, dass Gott uns überrascht. Amen.